der Abschnitt in der Bibel, in dem wir am meisten über das Abendmahl lernen, oder das Herrenmahl, wie Paulus es nennt, ist in 1. Korinther 11, der Abschnitt ab Vers 17 bis 43. Und um besser vom Abendmahl zu profitieren, ist es nützlich, wenn wir das Abendmahl auch besser verstehen lernen. Und darum schauen wir uns zu diesen Abendmahlsgottesdiensten einzelne Aspekte an aus diesem Abschnitt, die Paulus uns nennt, und wollen es geistlich fruchtbar machen, auch wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dass wir auf die einzelnen Punkte, auf die einzelnen Themen mal ein bisschen einen Fokus setzen, um all den Reichtum, der mit der Lehre des Abendmahls verbunden ist, auch richtig zu erfassen. Und wir das Abendmahl feiern können als solche, die verstehen, worum es geht, und auch all das, was auch angezeigt wird, was uns vor Augen gestellt wird, dass wir es in rechter Weise genießen können. Nun, das Thema heute ist dankbar Segen empfangen. Dankbar Segen empfangen. Und wir lesen in 1. Korinther Kapitel 11 die Verse 23 und 24. 1. Korinther Kapitel 11 Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Es ist nur eine ganz kurze Bemerkung, man überliest sie ganz schnell. Und doch hat es eine große Bedeutung. Zu Beginn des letzten Abendmahls heißt es, Jesus dankte, als er gedankt hatte. Und es gehört zu der Überlieferung, die Paulus für so wichtig hält und darum auch zur Belehrung der Christen in Korinth mit aufschreibt. Nicht nur den Zeitpunkt in der Nacht, in der er überliefert wurde, und nicht nur die Elemente, die er nennt, dass er das Brot nahm, sondern er sagt auch, und als er gedankt hatte. Und auch für uns ist es gut, dieses Danken zu bedenken. Denn es ist erstens ein Dankgebet, als er gedankt hatte. Die alte Kirche, sie nannte das Abendmahl schon sehr früh Eucharistie. Finden wir schon in der Didache, eine Lehre wahrscheinlich so aus dem späten ersten Jahrhundert, und dann auch bei den frühen Kirchenvätern, Eucharistie, das heißt Danksagung, griechisch für Danksagung. Es kommt tatsächlich von diesem griechischen Wort, was auch hier gebraucht wird, als er gedankt hatte. Eucharistie haben wir vielleicht schon häufiger gehört, manche Kirchen verwenden das immer noch. Und es klingt eben so nach einer kirchlichen, würdigen, gehobenen Fachsprache irgendwie. Aber ist es nicht interessant, dass die Gemeinden schon im ersten Jahrhundert das Abendmahl in der damals geläufigen internationalen Sprache üblicherweise Danksagung genannt haben? Wenn wir das Abendmahl oder diese ganze Abendmahlsfeier, den Abendmahlsgottesdienst, wenn wir daran denken, käme uns der Begriff Danksagung passend vor, um das ganze Geschehen zusammenzufassen? Nun, warum sagte Jesus Dank? Danksagen ist ein Gebet. Jesus sagte nicht dem Bäcker Dank oder dem Brotlieferant. Jesus bedankte sich bei Gott, dem Vater. Das übliche jüdische Dankgebet für eine Mahlzeit mit Brot, habt ihr vielleicht schon mal gehört, es war eine relativ feste Formel. Sie haben gesprochen: Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der du das Brot aus der Erde hervorbringst. Danksagung ist also ein Gebet an Gott, und es hat etwas mit der Erkenntnis Gottes zu tun. Mit dem Dankgebet wird Gott als der gute Geber erkannt. Gott wird gepriesen dafür, dass er die Gabe des Essens, dass er das Brot gibt. und dass er all das so zusammen hat wirken lassen, dass das Brot überhaupt durch das Getreide und so weiter gemacht werden konnte. Darum schreibt auch Paulus in 1. Timotheus 4, Vers 3 und folgend, wo er die Irrlehre abwehrt, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die doch Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung. Hier kommt das gleiche Wort vor. Für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Also als Gläubige sollen wir das Essen mit Danksagung nehmen. Und weil wir durch das Danken ausdrücken, wir erkennen, all das Gute kommt von Gott. All das, was wir genießen können, all das, was wir gebrauchen können zum Erhalt unseres Körpers, all das, es gehört Gott. Es ist eine Schöpfung Gottes. Und wir nehmen es aus seiner Hand. Wir empfangen es aus seiner Hand. Und wir wollen dankbar dafür sein, weil wir erkennen, es ist nicht unser Werk, es ist nicht unser Verdienst, auch wenn da sicherlich einige Hände mit dazwischen waren, die alles so wunderbar bereitet haben. Und doch, letztendlich, es kommt von Gott. Darum wollen wir ihm danken. Also erkennen wir, Gott ist der Geber und Schöpfer all des Guten, was wir annehmen können, was zum Erhalt unseres Lebens führt. Und diese Wahrheit ist zu erkennen, ist so wichtig bei den falschen Behauptungen und die in dieser Welt auch die Gläubigen verunsichern. Eben wie in 1. Timotheus 4, wo man sagte, das ist alles böse, das darf man nicht nehmen, das ist alles gefallen und so weiter. Doch Jesus geht es hier nicht nur um das Brot. Nein, zu Beginn des Abendmahls dankt er Gott. Denn er ist nicht nur der Geber des Brotes, er ist der Geber von allem Guten. Von ihm kommt all der Segen, den wir im Herrenmahl erleben, den wir beim Abendmahl veranschaulicht sehen. Das Abendmahl ist ein Mittel der Gnade, aber es wirkt nicht automatisch durch das Essen. Gott bleibt der souveräne Geber, der nach seinem Willen schenkt, worum wir ihn bitten. Er ist es, der den Segen gibt. Und die Danksagung ist auch diese Erkenntnis der guten Gabe. So wie wir wissen, dass das Brot uns zum Guten dient und wir dafür danken können, dass es unseren Leib stärkt und wir gesund bleiben können und wir dafür danken, so dankt Jesus auch beim Abendmahl für die gute Gabe Gottes, die die Jünger damit empfangen. Aber was ist die gute Gabe Gottes, für die wir beim Abendmahl danken? Es ist Jesus Christus selbst, Gottes Sohn. Und es ist doch faszinierend, Paulus schreibt, der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte. In der Nacht, als Jesus verraten und gefangen genommen wurde und einen Tag, bevor er gekreuzigt wurde, da dankt er Gott. Er nimmt das Brot, ein Zeichen für sein eigenes Leiden. Ein Zeichen dafür, dass sein Leib geopfert werden wird. Er nimmt das Brot und obwohl er wusste, was kommen wird, mehr noch, weil er wusste, was kommen wird, dankt er Gott für seine gute Gabe. Gott hat nicht nur das Brot aus der Erde hervorgebracht, er hat auch das Brot des Lebens, Jesus Christus, auf die Erde gesandt. Aus dem Himmel. Das Abendmahl stellt uns diese wunderbare Gabe Gottes neu vor Augen. Sichtbar, spürbar, schmeckbar. Gott hat seinen eingeborenen Sohn gegeben, damit wir Leben haben. Und Jesus, er nimmt das Brot und dankt Gott. Er dankt Gott für sein Leiden, weil er weiß, dass Gutes daraus folgt. Weil er weiß, es ist eine Gabe Gottes an uns Sünder. Jesus wusste, dass ihm die schrecklichste Zeit bevorsteht, dass er sterben wird, dass er Angst haben wird, dass er schreckliche Qualen leiden wird. Aber er dankt Gott für das Evangelium, für den Weg des Heils, den Gott, der Vater, in seinem ewigen Ratschluss beschlossen hat, für den Bund der Gnade, der hier tatsächlich beschlossen wird, dass er als Mittler für die Seinen eintreten kann und Gott Sündern Gnade schenkt, Vergebung für all ihre Schuld, Frieden mit Gott und ewiges Leben in Herrlichkeit. Jesus, er nimmt das Brot und er weiß, wofür es steht, und er dankt Gott, dem Vater. Und außerdem ist die Danksagung eine Bestätigung des Glaubens. Jesus bezeugte damit: Vater, ich vertraue dir und ich liebe dich. Ich danke dir für das, was du tust, und ich weiß, alles, was du geplant hast, ist gut. Und darum danke ich dir. Das, was geplant war, war nicht angenehm für Jesus. Die Evangelien berichten uns, wie sehr er Qualen litt, dass selbst sein Schweiß zu Blut wurde. Aber er vertraute Gott, dem Vater. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und sein Glaube war und sein Vertrauen war so groß, dass er wusste, das, was der Vater beschlossen hat, ist gut. Und darum kann ich dafür danken. Das Abendmahl zu feiern ohne Danksagung, das heißt ohne Erkenntnis des Gebers, nämlich Gott, ohne Erkenntnis der Gabe, nämlich Christus, und ohne wahres Vertrauen, nämlich Glauben, es wäre tatsächlich nicht weiter als ein leeres Ritual. Ein leeres Ritual. Aber da, wo wir dankbar Gott nahen und seine Gabe im Glauben empfangen, da ist das Abendmahl wirksam. Und darum ist es treffend zu sagen, das Abendmahl ist eine Danksagung und muss eine Danksagung sein. Da, wo wir das Abendmahl empfangen, dankbar dem Gott, dem Vater zu nahen, dankbar zu sein für Christus, die Gabe Gottes, und dankbar im Glauben zu empfangen, was er uns darreicht. Doch das Gebet Jesu, es war nicht nur ein Dankgebet, es war auch ein Segensgebet. Und das ist der zweite Punkt, ein Segensgebet. In Markus Kapitel 14, Vers 22 und 23 lesen wir ebenfalls von dem letzten Abendmahl, das Jesus feierte vor seinem Tod mit seinen Jüngern. Und hier heißt es: Und während sie aßen, nahm er Brot. Und hört einmal, segnete, brach und gab es ihnen und sprach: Nehmt, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Danken und segnen wird hier fast synonym gebraucht. Und wahrscheinlich wollte Markus bestätigen, dass Jesus im Gebet eben beides tat. Er dankte und er segnete. Paulus und auch Lukas schreiben, er dankte für das Brot. Und Markus und auch Matthäus schreiben, er segnete das Brot. In 1. Korinther 10 schreibt aber auch Paulus vom Kelch des Segens in Bezug auf das Abendmahl, wo Markus sagte, er dankte. Also das Dankgebet, das Jesus sprach, es war auch ein Segensgebet. Das Abendmahl soll Segen spenden, göttlichen Segen mitteilen. Und wir sehen hier, das Gebet ist das Mittel, welches Gott gebraucht, um die Segnungen zu unserer Seele zu bringen. Jesus segnete das Brot und den Kelch, sodass sie zum Segen für die Jünger gebraucht werden. In der Kirche kam irgendwann die Frage auf welche Weise das Brot und der Wein Segen spenden. Neben der Eucharistie, der Danksagung, wird das Abendmahl auch ein Sakrament genannt. Habt ihr sicherlich auch schon mal gehört. Sakramentum ist Ein lateinisches Wort bedeutet ursprünglich eine Sache, die einer Gottheit geweiht wurde oder auch geheiligt wurde. Und dann wurde es später zu einem Eid, mit dem Gehorsam geschworen wurde, zum Beispiel einem Vorgesetzten, einem Hauptmann oder so. Fahneneid heißt es dann manchmal. In der lateinischen Bibel wurde das Wort Geheimnis, griechisch Mysterion, mit Sakramentum übersetzt. Finden das in Paulusbriefen häufiger, dass er das Geheimnis des Glaubens nennt oder sowas, ja? Das Geheimnis, das in Christus verborgen ist. Und dieses Wort ist uns eben bis heute geläufig, aber in unserem Bekenntnis wird es vermieden. Da, wo die Vorlage, das Westminster-Bekenntnis, von den Sakramenten spricht, da heißt es in unserem Bekenntnis nur die Anordnungen. Nun, das Wort Sakrament ist an und für sich nicht falsch oder auch nicht abergläubisch, aber viele verbinden den Begriff mit einem besonderen Verständnis, dass eben dieses Segensgebet die Elemente von Brot und Wein in sich selbst Spender von Gnade und Segen werden lässt. Also, dass durch diese besondere Weihe, durch diese besondere Heiligung, dass der Segen dann direkt aus dem Brot und aus dem Wein kommt. Egal, ob es ein Gläubiger nimmt oder ein Ungläubiger, das Abendmahl wirkt dann Segen aus sich selbst, in sich selbst. Der Fachbegriff heißt, vielleicht habt ihr ihn schon mal gehört, ex opere operato, also durch die vollzogene Handlung. Einfach nur, wenn man's trinkt, wenn man es isst, dann wird es schon zu einem Segenspender. Und dadurch wird halt dieser Ablauf, dieser Ritus wichtig. Durch das richtige Segensgebet verwandelt sich das Brot zu einem Gnadenspender oder zu einem Heilsmittel, das dann dem Empfänger aus sich selbst Gnade erteilt. Und viele verstehen mit diesem Wort Sakrament eben genau dieses besondere Geheimnis, dass durch dieses Segensgebet hier diese Elemente eine eigene Kraft entwickeln. Die römische Kirche sieht das Abendmahl nicht nur als ein Gnadenmittel, sondern erklärt es für heilsvermittelt. Also durch das Abendmahl, wenn man es nimmt, dann sagen sie, dann wird der Mensch empfänglicher für die Rechtfertigung. Wir könnten da viel drüber reden, was für ein unbiblisches Verständnis von Gnade und Rechtfertigung die katholische Kirche hat. Aber kurz gesagt, sie sagen, man muss Gnade sammeln, damit man irgendwann die Rechtfertigung verdienen kann. Und das Abendmahl ist so ein Gnadenspender, damit man sich selbst mit Gnade auffüllen kann. Damit man Gnade sammeln kann. Und deswegen ist es heilsvermittelnd oder auch heilsnotwendig. Nun, das Abendmahl ist wirklich ein Gnadenmittel, aber nicht in diesem mystisch-magischen Verständnis, als wäre das Segensgebet die Zauberformel, die das Abendmahl zum Segen verwandelt. Nein, Jesus, er segnete das Brot und den Wein, damit es den Jüngern zum Segen dient, indem sie darin die sichtbare und schmeckbare Hilfe erfahren. Und um das zu glauben, was Gott in Jesus gegeben hat, und dem zu vertrauen, Gott zu vertrauen, der die Quelle allen Segens ist. Ja, Brot und Wein, sie sollen zum Segen dienen, indem sie Glauben fördern und mit Gott verbinden. Der Segen der Gnade kommt allein von Gott. Nicht von den Elementen. Der Segen kommt allein von Gott, geht von ihm aus und kann nicht in irgendeiner Sache eingeschlossen werden. Aber Brot und Wein sollen uns zum Segen werden, zu einem Mittel, das Gott gebraucht, indem sie uns neu bewusst machen, wie wunderbar die Gnade Gottes ist und wie sehr wir sie nötig haben. Es soll uns auf Christus weisen und nicht von Christus abbringen. Und nur dann ist es ein Segen und auch ein Mittel der Gnade. Wir beten, dass der Heilige Geist uns stärkt, das zu empfangen, was im Brot und im Wein angezeigt wird. Nämlich die Segnungen von Christi Tod an unserer Stadt. Und diesen Segen empfangen wir nicht durch das Essen und durch das Trinken, sondern durch Christus selbst, wo wir ihn im Glauben aufnehmen und wo wir bewusst die Nähe Gottes suchen. Und es gefällt Gott besonders, durch das Gebet diesen Segen zu schenken, unser Herz zu füllen, unseren Glauben zu stärken, unsere Erkenntnis zu erweitern, dass wir immer mehr verstehen, was Gott uns gegeben hat. Dieses Geheimnis des Glaubens, nicht in irgendeiner magischen Umwandlung, sondern das Geheimnis des Glaubens, dass Christus Mensch geworden ist und Sündern aus freier Gnade Rechtfertigung gibt, weil er in unserer Stadt gestorben ist. Und so wollen wir um Gottes Segen bitten und bewusst Gott suchen. Augustinus, er schreibt, ein Sakrament ist das sichtbare Zeichen einer unsichtbaren Gnade. Es ist das sichtbare Zeichen einer unsichtbaren Gnade. Und wir müssen erst einmal verstehen, was denn diese unsichtbare Gnade ist, damit wir auch die sichtbaren Zeichen richtig einordnen können. Damit sie uns helfen, uns daran zu erinnern, wofür sie stehen. Oder im Genfer Katechismus, da heißt es in der Frage, was ist ein Sakrament? Die Antwort: ein äußeres Zeugnis der göttlichen Liebe zu uns, welches durch ein sichtbares Zeichen geistige Gnadengaben abbildet, um Gottes Verheißungen in unseren Herzen zu besiegeln und so ihre Wahrheit zu bekräftigen. Wenn wir ein Sakrament so verstehen, dann ist das Wort nicht verkehrt. Aber in unserem Bekenntnis wird es als Anordnung genannt, weil es eben häufig missverstanden wird, eben in der genannten verkehrten Weise. Aber so ist das Segensgebet keine magische Formel als Garant für den Segen, aber es ist doch ein wichtiger Bestandteil des Abendmahls. Es ist die Bitte an Gott, dass er unsere Herzen mit Dank erfüllt und uns im Glauben die Gnade erkennen lässt, sodass die Feier des Abendmahls tatsächlich und wirklich ein echter Segen wird für uns. Und darum lasst uns das Abendmahl feiern und den Segen Gottes dankbar empfangen, weil wir Christus selbst erkennen und Gott um seinen Segen bitten und dieses Abendmahl feiern im Glauben, im Vertrauen auf den Herrn und seine Gnade. Amen.